Nachtquartier.
Mit Dorothee Frank. Ich bin selbst mit dem Rad hergekommen aus dem zweiten Wiener Bezirk und mein heutiger Gast, Christoph Ulbrich, auch. Das ist keine lange Strecke. Christoph Ulbrich ist aber schon viel längere Strecken gefahren, nämlich, ohne inzwischen nach Hause zu kommen, 25.835 Kilometer. Hört sich ziemlich gigantisch an, und das war eine Fahrradreise um die Welt, gemeinsam mit seiner Freundin Katharina Wurnig. Beide haben vorher und auch jetzt wieder sind als Werbetexter tätig. Ja, einen schönen Abend. Hallo.
Schönen Abend auch Ihnen.
Also eine große Pause in dieser Karriere. 1577 Stunden Netto-Fahrzeit durch 19 Länder, insgesamt 421 Tage. Christoph Ulbrich, Fernreisen mit dem Rad machen eigentlich ziemlich viele Menschen. Da gibt es auch unzählige Reisetagebücher im Internet. Aber warum sind es gleich 14 Monate um die ganze Welt geworden? Also da kann es ja ein Bündel von Gründen geben, außer Abenteuerlust.
Ja, also es war schon die Abenteuerlust natürlich auch. Und ich glaube, man braucht einfach eine gewisse Zeit, um hineinzukommen, wenn man sich eine Auszeit vom Berufsleben, von der Karriere nimmt. Und wir haben ja davor, so wie die meisten beginnen, Urlaube 3-4 Wochen gemacht und sind in 3-4 Wochen den Donauradweg oder auch einmal nach Helsinki mit dem Fahrrad gefahren. Also wir haben so diese kleinen Etappen schon, unter Anführungszeichen kleinen Etappen, vorher schon gemacht. Und dann ist einfach vor zweieinhalb Jahren, so 2008, 2009, die Entscheidung gefallen. Wir sind beide 30 geworden und haben ein paar Jahre in der Arbeit am Schreibtisch vom Computer verbracht, und da ist dann einfach die Entscheidung gefallen, so, jetzt nehmen wir uns ein Jahr Auszeit. Also ein Jahr war so der Zeithorizont.
Geht das überhaupt, wenn man so eine Karriere anfängt? Also Werbetexter in dieser Branche, ja. Das ist ja ziemlich hart, dann wieder reinzukommen. Und warum hat man unter Anführungszeichen schon nach 5 Jahren dieses Bedürfnis? Klingt doch ungewöhnlich.
Ja, es ist sicher eine intensive Branche, sage ich mal, in der man relativ viel arbeitet, aber das sind andere auch. Und ja, natürlich geht's, man muss einfach machen. Ja, also wenn man fragt, wenn ich jetzt bei einem Karrierecoach fragen würde, ob das geht, dann würde der vielleicht sagen, das geht nicht, aber man muss es einfach machen, dann geht's natürlich.
Und also ein richtiges Aussteigertum. Es war Ihnen sozusagen zu Fahrt, zu linear, zu geradlinig hier?
Ja, also zu geradlinig, wir sind einfach draufgekommen. Ich habe nach dem Studium sofort angefangen zu arbeiten und habe dann eben 5 Jahre gearbeitet und bin dabei draufgekommen, dass so, was habe ich jetzt die letzten 5 Jahre eigentlich gemacht und was ist passiert in den letzten 5 Jahren? Und da bin ich drauf gekommen, das, was passiert ist in den letzten 5 Jahren, war eigentlich, dass ich in der Früh aufgestanden bin, ins Büro gegangen bin und am Abend wieder nach Hause gegangen bin. Und das war so die Erinnerung des Zeitraums zwischen 25 und 30. Und da ein bisschen Geld war angespart, und dann habe ich entschieden, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und 30 ist so eine gute Zäsur, wo man sagen kann, so, jetzt mache ich mal was anderes und steige mal ein Jahr zumindest, also für einen. Das war von Anfang an schon unser Ziel, dass das nur eine beschränkte Zeit ist. Also wir haben schon vorgehabt, wieder zurückzukommen und nicht irgendwo in Thailand in der Strandhütte zu enden.
Ja, ist ja auch passiert. Sie haben sich gemeinsam mit Ihrer Freundin eine Sehnsucht erfüllt, die sich viele nicht zu erfüllen trauen oder es sich aber nicht leisten können. Gibt es ja auch viele Leute. Wenn Sie anrufen wollen, unseren Gast etwas fragen, wie man so eine Reise macht, wenn Sie selber die Sehnsucht packt und Sie mit dem Gedanken spielen oder einschlägige Erfahrungen haben mit Radreisen oder überhaupt etwas zum Radfahren fragen wollen, bitte rufen Sie an unter 0800 22 69 79, wie immer, nach der ersten Musik, und das ist Eddie Vedder aus dem Soundtrack des Films Into the Wild. Da ist von Sean Penn der Film und der zeichnet das Leben des Christopher McCandless nach. Das war derjenige, der eine Expedition zum Polarkreis gemacht hat und dann irgendwie entkräftet und wahrscheinlich vergiftet in einem alten Bus im Schnee gestorben ist. Also...
Ja, einerseits, der Film war inspirierend, aber ich bin auch froh, dass ich jetzt wieder da bin und wir haben das auch sicher nicht ganz so radikal gelebt wie in diesem Film.
Also Society heißt diese durchaus gesellschaftskritische Nummer über die Gier der Gesellschaft, die immer mehr will, als sie braucht.
Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Eddie Vedder mit Society aus dem Soundtrack zum Film Into the Wild. Und mein Gast ist Christoph Ulbrich, der mit Katharina Wurnig gemeinsam eine Radreise um die Welt gemacht hat. Was bedeutet um die Welt? Wie ist die Route verlaufen? Durch welche Länder erst einmal? Also alle können wir nicht aufzählen, aber wie war der Weltenkreis?
Ja, So ungefähr, also angefangen, das Ziel am Anfang war einfach mit dem Fahrrad nach China zu fahren. Und also ja, das war das erste Ziel und wir sind dann eben einfach losgefahren. Über die erste Station von Wien war Mürzzuschlag, kann ich mich noch erinnern. Und dann halt nach 3 Tagen waren wir in Kärnten am Wörthersee und dann sind wir über Italien mit der Fähre nach Griechenland, Türkei und dann in den Iran gefahren. Und
muss ich gleich was ganz Dummes fragen, aber man ist einfach neugierig. Im Iran, hat für Ihre Freundin der Fahrradhelm ausgereicht oder war es dann doch das Kopftuch, was am Rad ja nicht unbedingt praktisch ist?
Man musste unter dem Radhelm ein Kopftuch tragen. Also es in einem gewissen Rahmen gibt es eine Toleranz gegenüber Touristen, die noch dazu ja dann keine Moslems sind. Da drücken die Behörden dann, sage ich mal, schon ein Auge zu. Aber der Fahrradhelm reicht nicht aus. Und es ist auch für Männer so, dass es wohl auch lieber gesehen wird, wenn man lange Hosen und lange Hemden trägt. Also ich habe dann im Iran auch immer eigentlich eine lange Hose und ein langes Hemd getragen.
Es ist mir auch überhaupt aufgefallen bei den Fotos. Sie haben eine sehr, sehr schöne Website, die heißt www.grandtour.at oder com?
AT.
AT, genau. Ja, wo sehr viele Bilder sind und so weiter. Und es ist mir aufgefallen, dass Sie zwar praktikable Fahrradkleidung haben, logischerweise, aber nicht so diese leicht nach Marsmenschen aussehenden Supersport-Dresses oder so.
Das stimmt ganz sicher. Und das haben wir auch ganz. Es ist dann auch irgendwie bequemer und es ist auch irgendwie ganz bewusst, weil man irgendwie, also in muslimischen Ländern sowieso, ist es ein bisschen komisch, finde ich, wenn man, ob als Mann oder als Frau mit hautengen Lycra-Hosen durch die Gegend rennt. Und dann ist es ja auch so, dass man immer wieder mal stehen bleibt, irgendwo was isst oder eine Pause macht. Und dann bin ich auch ungern in Sportkleidung da. Begegne ich den Menschen auch ungern in Sportkleidung, besonders im Iran oder auch in der Türkei.
Ja, und es ging dann weiter durch dann, Zentralasien und wo es dann immer steiler und bergiger wird und dann Wüste in China ist
ja, genau,
am Anfang also, gleich also, wahnsinnig lange Wüste.
Genau, also es ging dann weiter durch Zentralasien, da sind die Stan-Länder, also Turkmenistan, Usbekistan und Kirgistan. Und in Kirgistan, da beginnt es dann wirklich bergig zu werden. Also die Grenze zwischen Kirgistan und China ist so 3.500-4.000 Meter Höhe.
Unglaublich imposante Landschaft.
Ja, das muss man sagen. Also das muss man wirklich sagen. Man fährt da entlang des Pamir-Gebirges und neben einem 7.000 Meter hohe Berge. Also das war sicher, also Kirgistan war sicher auch eins der schönsten Länder, in dem ich je war. Und auch während auf diesem Weg nach China auch das Highlight bis dahin ganz sicher. Und ja, dann kommt man eben nach China, also in den äußersten Westen Chinas. Und dann ist, genauso wie Sie gesagt haben, dann ist mal lange Wüste, weil also man hat ja irgendwie von China das Bild, dass das ganz dicht besiedelt ist und dass da 1,5 Milliarden oder 1,2 Milliarden Menschen leben.
Was ja auch so ist.
Was ja auch so ist, aber
unregelmäßig verteilt.
Aber nicht im Westen von China. Da beginnt dann die Taklamakan-Wüste und dann fährt man so 2000 Kilometer mal durch die Wüste, die auf so einem Hochplateau ist.
Wie geht sich das aus mit dem Wasser? Man braucht ja viel zu trinken am Fahrrad.
Ja, also es ist dann so, die größten Distanzen, so alle 350, alle 400 Kilometer ist dann meistens eine Oase oder eine kleinere Stadt. Und wir haben halt manchmal 25 Liter Wasser pro Person mitgehabt am Fahrrad und sind halt... Also das ist sich immer so ausgegangen, in drei Tagen maximal ist sich das ausgegangen, dass wir in die nächste Stadt gekommen sind.
Also 400 Kilometer in der Wüste in 3 Tagen. Gleich die Frage, kann so eine Reise jeder machen? Also theoretisch, wenn man sagt, okay, man hat 3 Jahre Zeit und ist halt gemütlich unterwegs, geht das oder geht das auf keinen Fall?
Ich glaube schon, dass das jeder, der halbwegs gesund ist und der es will, das machen kann. Also man wächst ja dann auch irgendwann mit der Aufgabe und wir haben 60-jährige Ehepaare getroffen, die das machen. Ja. Also vielleicht dann ein bisschen langsamer und ein bisschen gemütlicher, aber man kann das schon machen. Ja. Das glaube ich schon.
Das klingt verlockend, ein Projekt. Für die Pension. Ja, wie verändert man seine psychische Konstitution auf so einer Reise? Also welche anderen Gefühle und welche andere Befindlichkeit stellt sich ein mit der Zeit?
Ja, mit der Zeit ist einmal das Stichwort. Also ich habe gemerkt, dass es einige Zeit gedauert hat, bis man sozusagen, also mehr als den normalen Jahresurlaub, bis man da mal so reinkommt, sicher 2-3 Monate. Und also man wird sehr bescheiden. Man ist dann irgendwie, also gerade weil ich jetzt vorhin erzählt habe, in der Wüste ist es ja so, dass man in der Früh losfährt und eigentlich nicht weiß, wo man am Abend die Nacht verbringen wird. Also wir haben dann meistens am Straßenrand halt das Zelt aufgeschlagen, haben geschlafen und sind am nächsten Tag weitergefahren. Und wie ändert sich sonst die psychische Konstitution?
Wird man ruhiger? Bekommt man eine andere Sicht auf ganzes bisheriges Leben vielleicht?
Also ich würde sagen, man wird gelassener. Also ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, dass alles geht oder dass alles irgendwie funktioniert. Also im Vorfeld sagen ja viele Leute, ich kann mich erinnern, wie ich meiner Mutter das erste Mal gesagt habe, du, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach China, da war so die erste Reaktion, das geht eh nicht, das stimmt eh nicht. Ich glaube, sie hat es am Anfang einfach nicht ernst genommen und hat es eigentlich wahrscheinlich erst geglaubt, wie wir dann wirklich losgefahren sind. Und also, aber trotzdem, man hört ja dann sehr oft so, das geht nicht, das wird nicht funktionieren, das geht mit dem Visum nicht, da ist zu viel Verkehr oder so.
Und es ist zu gefährlich.
Das hört man auch. Und dann fährt man einfach los und man merkt, es funktioniert alles. Und es irgendwie funktioniert es dann. Also, ein Beispiel uns ist, wir haben das Visum für China beantragt und haben da ganz, ganz wahrheitsgemäß ausgefüllt, ich will von links oben nach rechts unten mit dem Fahrrad fahren durch China. Und dann wurde natürlich das Visum abgelehnt, dann haben wir es nicht bekommen. Dann haben wir halt einfach noch ein zweites Mal das Visum beantragt und da halt angekreuzt, dass wir eine Rundreise durch Hongkong, Shanghai machen. Und dann haben wir das Visum bekommen. Also und diese Gelassenheit hat sich dann einfach entwickelt. Es wird schon alles irgendwie funktionieren. Ja. Es dauert vielleicht ein bisschen länger und vielleicht kriegen wir das Visum erst beim zweiten Mal. Aber diese Gelassenheit hat sich wirklich entwickelt in der Zeit.
Also das Wienerische wird schon werden und machen wir schon und wird schon gehen, hat ein großes Stück Wahrheit. Ein Lied über das Unterwegs, das Sie mitgebracht haben, weil Sie unterwegs auch Musik immer wieder gehört haben. Das ist der Ostbahn-Kurti, ein Lied über Nicht-Sesshaftigkeit. Da gibt es den schönen Satz, Zaus bin ich, wo es mir hintraugt. Ja, Dankstell vom Ostbahn-Kurti.
Zu Hause ist eine Tankstelle, zu Hause ist ein Remis, nix, wo ich bleiben wollte, auf ewig. Ich glaub, so ein Platz, den finde ich Zaus bin ich angemüt, Zaus bring ich mein Zins, und wenn ich schwach bin, zum Fußbleib. Und lege mir Zaus ein bisschen hin. Es hat mich mehr froh, gehst du hin? Ich tat so mit dir hin, wo's mir hindrückt. Da tut, wo ich zu Hause bin ich nicht daheim. Nein, wo ich zu Hause bin ich nicht daheim.
Ostbahn Kurti mit dem, was mein Gast Christoph Ulbrich bei seiner Weltreise nicht gebraucht hat, nämlich Tankstö. Also Sie haben keine Tankstö gebraucht wegen des Fahrrads oder vielleicht doch, wenn es mal
Es stimmt nicht ganz. Also wir haben sehr viel Zeit auf Tankstellen verbracht, weil das halt irgendwie die moderne Form der Oase ist, sag ich mal. Also gerade dann so in der zweiten Hälfte der Reise, wo wir durch die USA gefahren sind, gibt es eine richtige Tankstellenkultur in Amerika oder in den USA. Und die Tankstellen waren schon immer so ein Etappenpunkt, wo man halt dann kein Benzin, aber immerhin Wasser oder was zum Trinken kaufen kann.
Ja, ja, wir freuen uns über Anrufe unter 0800 22 69 79. Thema Reisen mit dem Fahrrad, wer schon eine gemacht hat, wer etwas dazu fragen möchte, wer Sehnsucht hat. Christoph Ulbrich hat mehrere gemacht, darunter eben eine Grand Tour, eine Weltreise, und kann zu sehr vielen Details Auskunft geben. Die Frage ist, wenn man Visa beantragen muss, wenn es da Fristen gibt, wenn man auch weiß, dass man ein Jahr, aber nicht 3 Jahre Zeit hat und die Strecke ist doch sehr, sehr weit, ist man dann doch irgendwie unter Druck oder hat man Zeit, überall dort, wo es einem gefällt, zu halten, baden zu gehen, sich eine Stadt anzuschauen, oder ist das dann doch rationiert, die Zeit?
Ja, so profan das jetzt klingt, aber natürlich ist es so, ja. Man ist irgendwo an Visa gebunden, an gewisse, auch an die Jahreszeiten. Also ich habe vorhin erzählt, dass wir auf der sehr hohen Meereshöhen waren. Da muss man halt dann aufpassen, dass es nicht Winter wird und dass es sehr kalt wird. Und es ist dann auch sehr oft sehr kalt geworden. Also, und man kann sich auch von diesem europäischen Denken, ich muss da jetzt ein Ziel erreichen und das ist so meine Tagesetappe, die ich erreichen muss, nur sehr schwer lösen. Ja. Also dieser Druck war schon sehr, sehr lange da. Ja. Dieser Druck, eine Etappe zu erreichen. Und es wurde dann besser mit der Zeit. Und irgendwann haben wir dann auch gesagt, okay, wenn sich das jetzt nicht ausgeht, dann fahre ich halt ein Stück mit dem Zug oder sonst irgendwie. Aber es ist sich eigentlich fast immer ausgegangen.
Ja, wir haben eine Anruferin, die Sie etwas fragen möchte. Martina Pay, bitteschön, Sie sind auf Sendung.
Ja, grüß Gott. Ich wollte gerne fragen, ob Sie etwas Persönliches, also was Sie mitgebracht haben auf diese Reise, ob Sie ein iPod oder Bücher oder ob Sie die Möglichkeit hatten, persönliche Gegenstände mitzubringen oder ob Sie sich rein auf das Einfachste eingeschränkt haben. Und dann wollte ich auch fragen, ob Sie wieder Anschluss gefunden haben, als Sie wieder nach Österreich zurückgekommen sind, ob Sie mit Familienmitgliedern, Freunden wieder Anschluss gefunden haben, ob da Schwierigkeiten gibt, dass manche Menschen verstehen,
ja,
was sie da durchgemacht haben.
Ja, okay. Ich werde versuchen, das der Reihe nach zu beantworten. Also was wir mitgebracht haben an persönlichen Dingen, ja, wenig. Also das ist ja auch ein Vorteil, ein Nachteil wie ein Vorteil, dass wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, man kann wenig Souvenirs mitnehmen.
Ja.
Und also ein persönlicher Gegenstand, der mir einfällt, ist, wir sind an einem Pausetag in einem tibetischen Ort dann auf einem Berg, also der war 4.500 Meter hoch oder so, dort ist das kein Berg, dort ist das ein Hügel, gestiegen, und wir haben von dort so eine tibetische Gebetsfahne mitgenommen, und die habe ich jetzt noch zu Hause. Also das ist aber das ist sehr kompakt verpackbar, und also ich kann zumindest zu Hause sagen, auch wenn ich jetzt nicht kein wahnsinnig spiritueller Mensch bin, aber ich kann sagen, ich habe diese Gebetsfahne nicht am Naschmarkt gekauft, sondern wirklich tatsächlich aus Tibet. Das ist allerdings, ansonsten haben wir nur ganz viele Fotos mitgenommen und ein Tagebuch. Also wir haben versucht, Tagebuch zu führen und eigentlich so jeden Tag eine kurze Seite in unser Tagebuch geschrieben, und halt um die Erinnerungen da ein bisschen festzuhalten. Und die zweite Frage war der Wiedereinstieg in den Alltag. Das, Also die Katharina, meine Freundin, mit der ich gefahren bin, die hat eigentlich einen Monat, nachdem wir zurückgekommen sind, sofort wieder zu arbeiten begonnen in ihrer alten Arbeit und hat dadurch ist so ein Alltag eigentlich sehr schnell wieder eingekehrt. Bei mir hat's, muss ich sagen, ein bisschen länger gedauert, bis ich wieder so in das Berufsleben reingekommen bin, aber mittlerweile arbeite ich auch wieder und lebe eigentlich wieder im normalen Alltag und ja, bin auch jetzt wieder ein halbwegs integriertes Mitglied der Gesellschaft, würde ich sagen.
Also geht doch schnell wieder sich einzugliedern, ja.
Ja, also es auch, also wenn überhaupt was so persönliche Beziehungen, Freunde und so weiter anbelangt, muss ich sagen, es war eigentlich nach einer Woche, als ob wir nie weg gewesen wären. Also das jetzt nicht falsch verstehen, aber so Freunde, man trifft halt dann Freunde wieder und eigentlich nach zwei, drei Wochen ist es so, als ob jetzt dieses Jahr gar nicht fehlen würde. Ja.
Und sonst, also ich darf jetzt von der Website zitieren, da ist schon von einem Kulturschock ein bisschen die Rede. Also wo Sie damals geschrieben haben, was jetzt kommt, ist vielleicht der härteste Teil der ganzen Sache, der Wiedereinstieg ins normale Leben. Langsam tasten wir uns heran an ein Dasein mit Kühlschrank und Dusche. Und schwieriger ist da schon die Anpassung an die österreichische Mentalität. Was hat Sie da in den ersten Tagen, Wochen wirklich gestört?
Ja,
oder woran Sie sich wieder gewöhnen mussten?
Ja, Das stimmt schon auch. Das deckt sich auch mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Man lernt eine gewisse Gelassenheit bei dem Ganzen. Wenn das alles funktioniert im Leben, dann erschüttert, sage ich jetzt mal ein bisschen arrogant, dann erschüttert einen so schnell auch in Österreich nichts mehr. Und natürlich muss man sich dann auch wieder. Also nach einem Jahr hatten wir schon wieder so eine Sehnsucht nach einem Zuhause. Ja, das muss man schon sagen. Nach einem Jahr Leben auf der Straße, ja, ist es schon auch wieder nett, jeden Tag im selben Bett aufzuwachen, ja, oder überhaupt ein Bett zu haben und eine Wohnung zu haben und ein Zuhause zu haben.
Heizen zu können,
ja, und einen Kühlschrank zu haben. Und die Mentalität in Österreich ist schon speziell, das fällt einem schon auf, also das Skeptische, ja, also wir waren davor noch 3 Monate in den USA und dieses Klischee, das man von den Amerikanern hat, dieses positive Denken, optimistische, das stimmt schon ein bisschen, ja, und das steckt schon auch an, wenn man da dort ist. Und an das muss man sich schon ein bisschen gewöhnen, ja.
Ja, das ist natürlich eine große Umstellung, also Kritik an Ablehnung, Abwehr und so weiter enthält auch der nächste Song Elvis Costello, What's So Funny About Peace und so weiter, Harmony. Just Ja, das war Elvis Costello, What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Christoph Ulbrich, mein Gast, hat das auf der Weltreise mit dem Fahrrad gehört. Wie, am iPod mit Kopfhörern?
Ja, also wir haben nicht immer Musik gehört, aber auf den langen, einsamen Kilometern in der Wüste dann doch oft auch, ja.
Herr Rudi Petiocchi ruft uns aus Wien an. Ja, bitte, Sie sind auf Sendung.
Ja, ich habe keine Meldung zum Radfahren und so und zur sportlichen Leistung, sondern ich wollte den Herrn Ulrich fragen, ob er sich auch mit der politischen Situation in den Ländern, die er bereist, beschäftigt. Zum Beispiel sagt er, spricht er von 1,5 bis 2 Milliarden Chinesen, das ist die übliche Übertreibung.
Er hat 1,2 gesagt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Ja, also aber genau. bis 2, ja. Also,
1,2.
Und er fährt eigentlich hauptsächlich erzählt von den Fahrten durch die Gebiete der Minderheiten, und das sind dort keine Chinesen.
Ja, das stimmt.
Chinesische
natürlich.
Staatsbürger, und das wird immer so, ja, alle, was dort leben, sind Chinesen, und das sind alle so viel dicht gedrängt. China ist wesentlich dünner besiedelt als Deutschland zum Beispiel, ein bisschen dichter wie Österreich.
Ja, das ist interessant. Also
die Ungenauigkeiten. Wenn einmal was viel ist und weit weg, dann wird es immer gleich übertrieben.
Sie haben schon recht. Nur ist es ja in China halt sehr ungleichmäßig, also die Bevölkerungsdichte ist ja sehr ungleichmäßig verteilt.
Ja, bitte
in China.
Nicht über Chinesen.
Ja, und das mit den das Thema Minderheiten, genau. Und das sieht man auch sehr gut an der großen, ausführlichen und schönen Fotostrecke über die Weltreise und gerade über den asiatischen Abschnitt, dass eigentlich Minderheiten, von denen sogar ich, also einige von denen sogar ich, also die Uiguren, ja, aber von denen man normalerweise bei uns nichts hört, wirklich in Fotos vorkommen und so weiter. Also das sieht man eigentlich sehr schön auf der Website, finde ich.
Ja, okay, das ist gut, dass das so ist, ja. Aber dann bitte nicht vergessen, immer so grob vereinfachend, weil es ist eh irrelevant, weil im Prinzip sind manche, die da als Minderheiten bezeichnet werden, gibt es mehr als deutschsprachige.
Ja, also ich glaube, Uiguren sind es, glaube ich, 10 Millionen oder so in der Größenordnung.
Also so viele wie Österreicher, so hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, vielen Dank, Herr Petiocchi, und noch einen schönen Abend. Eben. Und ich möchte jetzt Christoph Ulbrich fragen, was besonders bizarre und erstaunliche Erlebnisse waren auf der Reise, also ob Ihnen da ein, zwei Dinge besonders im Gedächtnis geblieben sind.
Also da muss ich jetzt bei China bleiben, ja, weil China einfach dann doch das, es gibt, da hat der Anrufer schon recht gehabt, es gibt sehr unterschiedliche Kulturen in China und gerade im Westen von China, wo wir dann tatsächlich einen großen Teil der Reise verbracht haben. Diese uigurische Minderheit, die ja eigentlich ein Turkvolk sind und auch einen türkischen Dialekt sprechen. Und, so. Und dort funktioniert das noch irgendwie, aber wenn man dann weiter nach Osten in die Gegenden kommt, wo halt die halt von Han-Chinesen bewohnt werden, ist es halt in China schon so, dass die Kultur einfach so am weitesten weg ist von der europäischen Kultur, würde ich sagen. Und damit klarzukommen und damit sich darauf einzustellen, war schon eine Herausforderung. Und wir haben es eigentlich auch bis zum Schluss nicht ganz geschafft, muss ich ehrlich sagen. ein ganz bizarres Erlebnis war, dass wir eben auch so in Zentralchina auch mal wieder durch die Wüste gefahren sind und dann nach einem sehr langen, sehr kalten Tag am Fahrrad in eine kleinere Stadt gekommen sind. Und dort gab es sogar ein Hotel und wir wollten uns ein Hotelzimmer nehmen und diese Dame an der Rezeption hat dann mal die Polizei geholt, was an sich nicht so ungewöhnlich war. Die kommen dann und kontrollieren das Visum und dann ist das eigentlich nach 5 Minuten auch wieder erledigt. In dem Fall kamen aber dann 5 Polizisten und 5 Soldaten, die uns dann irgendwie erklärt haben, und das ist Teil, glaube ich, dieses kulturellen Missverständnisses, die uns dann erklärt haben, dass diese Stadt nicht schön ist, wo wir da wären und dass wir da nicht bleiben sollten. Also sie haben nie gesagt, wir können da nicht bleiben, sondern wir sollen da nicht bleiben, es ist nicht schön, es ist kalt und so weiter. Und ich habe dann versucht zu erklären, dass es jetzt schon dunkel ist draußen und dass die nächste Stadt ist 200 Kilometer weit weg und wir können jetzt nicht weiterfahren und es ist eiskalt. Und Die Chinesen haben es einfach nicht fertiggebracht, uns zu sagen, wir dürfen da jetzt nicht bleiben, aus irgendeinem Grund, wir können da nicht bleiben. Sie haben immer gesagt, das ist nicht schön und man will da weg.
Und sie haben aber die ganze Zeit verstanden, was läuft.
Also wir haben aber eigentlich verstanden, was läuft, und die sind dann natürlich auch hart geblieben. Es hat dann damit geändert, dass die uns einfach auf so einen kleinen Pickup-Truck geladen haben und 300 Kilometer weggebracht haben in eine andere Stadt und haben uns aber nicht gesagt, warum oder was da jetzt passiert ist oder wie auch immer. Sie haben uns einfach 300 Kilometer weggebracht und wir haben nicht erfahren, warum. Und das war ein ganz großes Geheimnis. Es hieß immer, eine Special Reason, hat dieser Soldat da gesagt, der Einzige, der ein bisschen Englisch konnte. Und es hat sich dann herausgestellt, wenn man im Internet nachschaut, findet man das innerhalb von 2 Minuten, dass wir da versehentlich in so ein Atombombensperrgebiet hineingefahren sind in China, wo es eine große Militärbasis ist, wo die Chinesen ihre Atombomben lagern, mutmaßlich.
Und das haben Sie in China im Internet gefunden?
Das wurde
nicht zensuriert?
Nein, das wurde nicht zensuriert. Es wird in China nur in Teilen von China zensuriert. Also es gab Teile, Provinzen in China, wo das Internet wirklich komplett zensuriert war. Und es gab andere Provinzen, wo es so halbwegs ging. Also man hat schon gemerkt, dass es immer wieder zensuriert war. Aber das haben wir eigentlich relativ leicht herausgefunden, dass wir da sozusagen versehentlich in so ein Militärgelände hineingefahren sind. Und dass das halt der Grund war, warum wir dort einfach nicht bleiben konnten. Das hat uns aber halt niemand gesagt.
Ja, wir könnten vermutlich die ganze Nacht über die Erlebnisse, Erfahrungen, auch was man da alles erfährt. In China ist das Internet nicht gleichmäßig zensuriert, wer weiß das schon, könnten wir die ganze Nacht sprechen, die wir leider nicht ganz zur Verfügung haben. Und wir wollen jetzt den Bruce Springsteen nach Nebraska springen lassen.
I saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride in Tennessee, people down from the town. Sawed off 14 on my land, through the badlands of Wyoming, I killed everything in my path. I can't see. I'm sorry for the things that we've done. at least for a little while, sir. Me and her, we had us some fun. Now the jury brought in guilty verdict, and the judge sentenced me to death. Midnight in prison storeroom, the leather straps across my chest. Sheriff, when the man that sweet, sir, and snaps my poor head back. You make sure my pretty baby sitting right there on my declared me unfit to live. Said into that great void my soul be hurled. You want to know why I did what I did? Well, sir, I guess it's just a meanness in this world.
Bruce Springsteen mit Nebraska. Christoph Ulbrich, die Reise ist ja auch durch die USA gegangen, die Radreise. Haben Sie Nebraska in Nebraska gehört am Fahrrad?
Ja, genau. Genau. Wir sind auch, also am Weg durch die USA kommt man eigentlich relativ in der Mitte, genau durch Nebraska durch. Und es stimmt irgendwie, dieser Bundesstaat ist wirklich so wie dieses Lied, weil es ein einziges großes Weizenfeld ist. Oder das war noch im Frühling, da ist der Weizen noch nicht wahnsinnig hoch gestanden. Und also das finde ich ja, das war ja auch das Schöne an so einer Reise, dass man eben nicht nur Kalifornien und New York und nicht nur die Ost- und die Westküste und dann vielleicht noch Colorado oder den Grand Canyon sieht, sondern eben auch durch Bundesstaaten wie eben Nebraska durchkommt, mit denen man eigentlich gar nichts verbindet, außer eben vielleicht ist es ein Lied von Bruce Springsteen, ein Lied, in dem ein Serienmörder besungen wird. Ja.
Ja, und seine Freundin, also da ziehen auch zwei los, aber da gibt es dann abgesägte Gewehre, also und so waren sie natürlich nicht unterwegs.
Ja, also das ist, oder eben, aber das ist schon also so ein Bundesstaat, mit dem man eigentlich überhaupt nichts verbindet, außer so Weiten und Horizont, auch den mal zu bereisen, fand ich auch sehr interessant, eben auch mal die Seite Amerikas kennenzulernen, die man nicht jeden Tag im Fernsehen sieht.
Wir haben noch eine Anruferin aus Wien. Ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus. Elisabeth Al-Himrani. Schönen Abend, schönen Abend.
Ja, ganz richtig, ja. Guten Abend. Ich wollte Ihren Gast fragen, also es war offenbar eine rund um die Weltradtour, und ob er von anderen Vorgängern sozusagen weiß, die das ja auch schon gemacht haben.
Ja, durchaus. Also wir haben das nicht erfunden.
Ja.
Es gibt durchaus, und gerade in den letzten Jahren, also Radfahren boomt ja an sich und Radreisen boomen auch. Und es gibt durchaus Leute, wir haben auch immer wieder so mit der Zeit auch immer wieder Leute getroffen, die das machen. Und also ja, es gab vor uns schon Leute, die mit dem Rad über die Seidenstraße Richtung Asien gefahren sind.
Ja, ich glaube mich zu erinnern, dass vor vielleicht 10, 15 Jahren einmal ein Österreicher in Tibet, aber dann irgendwie in politische Schwierigkeiten gekommen ist. Ich habe kurz einmal was, glaube ich, gelesen in der Zeitung. Und wollte eigentlich fragen, wann haben Sie Ihre Reise gemacht? Ich habe erst verspätet eingeschaltet.
Vor 2 Jahren, also vor einem Jahr sind wir zurückgekommen. Aha. Vor 2 Jahren sind wir, etwas mehr als 2 Jahren sind wir losgefahren.
Ja, ja. Ja. Und ich wollte nur sagen, ob Sie wissen von einem Paar, also 2 jungen Männern, und zwar einem Inder und einem Österreicher, die in den 20er, 30er Jahren auch seine Weltreise gemacht haben. Und zwar ist der Inder zuerst gekommen, hat in der Gumpendorfer Straße einen Patschen gehabt, der Österreicher hat ihm geholfen, ja, und ist dann mit ihm rund bis Indien und dann allein zurückgefahren.
Ja, ich habe jetzt den Namen nicht präsent, aber ich kann mich erinnern, dass es da ein Buch jetzt erst vor einigen Jahren gab über diesen, ich glaube, es war eh auch ein Wiener, der das gemacht hat in den 20er Jahren. Ich kann mich daran erinnern.
Aha, also, ja. Ja. Mit Waffenradgewicht, das ist eine gigantische Leistung. Natürlich, ja. Ich meine, es ist auch so eine gigantische Leistung.
aber ich kann mich erinnern, also dieser Radtourismus hat vielleicht auch gerade im französischsprachigen oder englischsprachigen Raum durchaus eine längere Tradition.
Mhm, ja. Ja.
Was, Christoph Ulbrich, waren die härtesten Dinge? Es kann ja nicht nur angenehm sein, es ist manchmal sehr kalt, sehr heiß, Sandsturm, Tornado.
Ja, das Wetter ist eh, das. Was waren die härtesten Dinge? Eigentlich, es war nicht hart, also ganz wenig, natürlich, die Kälte war manchmal ein Problem, also wenn es wirklich zu schneien anfängt und dann, es passiert einmal einfach, also mich hat 2-3 Mal so ein Sonnenstich erwischt, das passiert einfach. Aber sonst, ja, auch für die Beziehung, wir haben das ja zu zweit gemacht, also es ist für die Beziehung und so ein ganzes Jahr, 24 Stunden am Tag, jeden Tag zusammen zu sein und rund um die Uhr zusammen zu sein, mehr oder weniger, ist natürlich auch eine Herausforderung, eine an die gegenseitige Toleranz. Und das war sicher auch manchmal hart.
Man lernt dazu, was ist außer den schon genannten Dingen das Wichtigste, was Sie noch gelernt haben auf dieser langen Reise?
Was ich schon gesagt habe, eine Gelassenheit, dass sozusagen alles gut wird oder dass fast alles immer gut geht. Und dann natürlich auch, also man trifft ja ganz viele Menschen in ganz vielen Kulturen und was ich gelernt habe, ist, dass alle Kulturen, alle Menschen auf der Welt einfach nur ein bisschen leben wollen. Und jeder möchte halt sein Leben leben und das, also ich habe eigentlich ein sehr, sehr positives Menschenbild mitgenommen aus der ganzen Reise. Und sind eigentlich nur freundlich, mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich nur freundliche, offene, nette Menschen, die uns eigentlich nie was Böses tun wollten, begegnet. Es klingt jetzt ein bisschen naiv, aber es war einfach so.
Ja, vielleicht, weil man mit dem Rad unterwegs ist und sozusagen in friedlicher Absicht.
Ja, offensichtlich. Ja. Also wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat man natürlich auch viel weniger Distanz zu den, sage ich jetzt mal, Einheimischen, als wie wenn man mit einem klimatisierten Auto durch die Gegend fährt. Ja, also das ist ja auch ein Vorteil am Fahrradfahren, dass man sozusagen, dass das eine gewisse Distanz nimmt.
Ja, wir spielen Hey Ho, Let's Go, die Punk Hymne von den Ramones und gecovert von den Toten Hosen. Hey ho, let's go. Ganz kurz, mein Gast Christoph Wurnig, wo geht die nächste Reise mit dem Rad hin?
Wahrscheinlich nach Tirol. Also eigentlich ganz nah, die nächste Reise ist geplant irgendwo in Österreich.
Nach Tirol. Sie finden, dass das ganz nah ist. Steigungen gibt es auch.
Ja, das stimmt.
Genug. Ja, dann viel Spaß weiterhin. Danke fürs Kommen. Noch eine gute Heimfahrt, natürlich am Fahrrad. Und Dorothee Frank sagt auch auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.